Lese uns zur Predigt aus Epheser 4, die Verse 1 bis 16. Ich ermahne euch nun, ich, der Gefangene im Herrn, wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid, mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragend. Befleißigt euch, die Einheit des Geistes zu bewahren, durch das Band des Friedens. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen worden seid in einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der über allen und durch alle und in allen ist. Jedem Einzelnen von uns aber ist die Gnade nach dem Maß der Gabe Christi gegeben worden. Darum heißt es, hinaufgestiegen in die Höhe hat er Gefangene gefangen geführt und den Menschen Gaben gegeben. Das hinaufgestiegen aber, was besagt es anderes, als dass er auch hinabgestiegen ist in die unteren Teile der Erde. Der hinabgestiegen ist, ist derselbe, der auch hinaufgestiegen ist über alle Himmel, damit er alles erfüllte. Und er hat die einen als Apostel gegeben und andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zur vollen Mannesreife, zum Vollmaß des Wuchses der Fülle Christi. Denn wir sollen nicht mehr Unmündige sein, hin- und hergeworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, durch die Betrügerei der Menschen, durch ihre Verschlagenheit zu listig ersonnenem Irrtum. Lasst uns aber die Wahrheit reden in Liebe und in allem hinwachsen zu ihm, der das Haupt ist, Christus. Aus ihm wird der ganze Leib zusammengefügt und verbunden durch jedes der unterstützend dienende Gelenke, entsprechend der Wirksamkeit nach dem Maß jedes einzelnen Teils. Und so wirkt er das Wachstum des Leibes zu seiner Selbstauferbauung in Liebe. Soweit der Text.
Mit Kapitel 4 beginnt jetzt ein ganz neuer Teil des Epheserbriefes. Vers 1, ich ermahne euch nun, ich, der Gefangene im Herrn, wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Ich ermahne euch nun, an genau dieser Stelle, auch der Aufbau des Epheserbriefes ist geistgewirkt und beinhaltet eine Botschaft. Kapitel 1 bis 3 erzählt uns von dem, was wir in Christus sind und haben dürfen. Und Kapitel 4 bis 6 redet jetzt von dem, was Christus in uns sein und wirken möchte. Ja, das ist diese ganz prägnante Aufteilung dieses Epheserbriefes. 1 bis 3, wir in Christus. Und Kapitel 4 bis 6, Christus in uns. Und darum geht es jetzt ab Kapitel 4 darum, von der Lehre zum Leben zu kommen. Von der Stellung, die wir haben in Christus, zur Darstellung dessen in unserem Leben. Von der Erkenntnis zur Gestaltung. Das ist es ja immer wieder. Wir leben als Menschen heute in dieser Welt ohne Gott ja so einfach drauf los. Wir haben keinen Plan. Wir wissen noch nicht wirklich, wohin es geht. Wir leben vor uns hin, Tag für Tag, lassen uns treiben und haben eigentlich keine Ahnung, wohin es geht. Und dazu gibt Gott uns sein Wort. Das ist der Bauplan unseres Lebens. Das ist der Plan, wie er sich unser Leben gedacht hat. Und darin lesen wir eben auch von seinen Zielen, wohin wir unterwegs sind und wie wir da ankommen. Dafür haben wir Gottes Wort. Und darum ist es immer wichtig, erst Erkenntnis, dann Gestaltung. Nicht einfach nur so drauf losmachen, drauf losleben, wie wir gerade denken und welche Impulse gerade heute so auf uns einwirken. Und deshalb kommt dieser praktisch ermahnende Teil erst jetzt, nach 3 Kapiteln Lehre über das, was uns in Christus geschenkt ist. Und das haben wir ja sehr intensiv miteinander betrachtet. Und wer da nicht dabei war, dem kann ich nur empfehlen, geht auf unsere Homepage und hört euch das nochmal an. Ganz wichtig, das, was wir in Christus sein dürfen, was uns durch und in ihm geschenkt ist. Denn das ist die Grundlage für alles andere. Das ist die Grundlage für unser Leben. Im Gesetz sind die Gerechtigkeit und unser Heil das Ziel der Gebote. Da halten wir Gebote und versuchen wir zu leben, weil wir gerecht werden wollen, weil wir das Heil erlangen wollen. Das ist das Ziel. Aber im Evangelium ist es gerade andersrum. Im Evangelium sind Gerechtigkeit und Heil der Ausgangspunkt dafür, dass wir in den Geboten Gottes leben wollen. Also wir leben nicht in den Geboten und Ordnungen Gottes, um gerecht und heil zu werden, sondern weil wir es sind, dürfen wir das jetzt auch ausleben. Also, nochmal ganz wichtig, im Gesetz ist es immer so, dass unsere Gerechtigkeit das Ziel der Gebote ist. Und im Evangelium ist es der Ausgangspunkt, nicht damit wir gerecht werden, sondern weil wir gerecht sind, leben wir jetzt auch in den Geboten und Ordnungen Gottes. Es geht darum, dass sich die einzigartige Berufung Gottes in unserem Lebensvollzug widerspiegelt. Einfach nur widerspiegelt. Wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. So überschreibt Paulus jetzt diese ganzen nächsten 3 Kapitel. Das ist die Überschrift, die Leitlinie für all die ganz konkreten Dinge, um die es dann für den Lebensvollzug geht. Das alles steht nicht unter der Überschrift, seid anständig und erreicht was und seid lieb und nett, sondern wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Berufung und Lebensvollzug gehören zusammen. Und unter dieser Überschrift stehen jetzt die Kapitel 4 bis 6. Der Aufbau von Kapitel 4 bis 6 ist dabei eigentlich ganz einfach. In dem Abschnitt 4, 1 bis 16 geht es um die Einheit der Gemeinde. In dem Abschnitt 4, 17 bis 6, 9 geht es um die Reinheit der Gemeinde. In Kapitel 6, 10 bis 18 geht es dann um den Kampf der Gemeinde. Und im Schlussteil, den letzten Versen 6, 21 bis 24, dann noch um einiges Persönliche des Apostel Paulus. Wir steigen also heute ein mit diesem Abschnitt 1 bis 16, Überschrift, die Einheit der Gemeinde. Und wir lesen nochmal Vers 1. Ich ermahne euch nun, ich, der Gefangene im Herrn, wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Ich ermahne euch nun. Also Ermahnung, das ist ja so ein ganz schwieriges Wort. Ermahnung ist etwas, bei dem wir uns eigentlich instinktiv wegducken. Wir fühlen uns angegriffen, in Frage gestellt, kritisiert. Und das mögen wir nicht. Und hier müssen wir umdenken lernen. Wenn der Heilige Geist uns ermahnt, dann ist das etwas Positives. Gott will uns vor dem bewahren, was unser Leben zerstört. Gott will uns zum Guten ermutigen. Und deshalb hat dieses griechische Wort, das hier für ermahnen steht, Parakaleo, auch ein ganz breites Bedeutungsspektrum im Deutschen. Man kann dieses Wort Parakaleo übersetzen mit ermahnen, aber eben auch mit ermuntern, trösten, ermutigen, einladen, warnen, ernstlich zusprechen, auffordern. Das alles steckt in der Bandbreite dieses Wortes. Wörtlich heißt es eigentlich, jemand zur Seite rufen. Es geht also darum, jemand mal aus der Gruppe zu sich zur Seite zu rufen, um mit ihm zu reden. Unter vier Augen, ganz persönlich. In welche Richtung auch immer. Ermutigend, tröstend oder ermahnend, warnend. Aber ermahnen heißt also eigentlich nichts anderes als jemand zur Seite rufen. Komm, lass uns mal miteinander reden. Da gibt's Dinge, über die müssen wir reden. Die laufen in deinem Leben so. Da müssen wir drüber reden. Und das Substantiv dieses Verbes ermahnen, parakuleo, das heißt im Griechischen parakletos. Und das ist eine Bezeichnung in der Bibel für den Heiligen Geist, zum Beispiel Johannes 14, Vers 16. Der Heilige Geist wird also namentlich sozusagen mit diesem Substantiv jetzt angesprochen. Er ist der Helfer, der Fürsprecher, der Tröster, der Beistand. Oder auch hier wieder, er ist wörtlich der, der jemand an der Seite Stehende. Ja, Parakletos heißt, der Heilige Geist steht uns zur Seite, um uns zu helfen, zu unterstützen, aber auch um uns zu warnen, zurechtzubringen, wieder auf Kurs zu bringen, wenn wir an irgendeiner Stelle unseres Lebens falsch abgebogen sind. Und wir Menschen haben ebenso die Eigenheit, wir biegen immer wieder mal falsch ab. Dann kommt eine Wegkreuzung, dann fällt eine Entscheidung und die ist falsch, die ist nicht gut. Wir biegen falsch ab. Und dann kommt dieser Heilige Geist an unsere Seite, spricht zu uns und versucht uns wieder auf Kurs zu bringen, auf die Spur Gottes in unserem Leben zu bringen. Also Ermahner wird in diesem ganz breiten Sinne zum Eigennamen des Heiligen Geistes. Er ruft uns immer wieder zur Seite, um uns auszurichten und auf Gottes Spur zu bringen. Und manchmal spricht er eben auch sehr ernst zu uns, wenn wir auf einem Irrweg unterwegs sind, wenn wir auf einen Abgrund zulaufen. Dann brauchen wir ganz ernste, dringende Warnung. Und dann geht's nicht darum, oh, da stört mich einer und da beeinträchtigt mich einer in meiner individuellen Entscheidungsfreiheit. Ich will mich doch selber hier ausleben und selbstbestimmt leben. Und dann rennen wir auf den Abgrund zu. Und dann kommt eben diese Warnung. Und dann ist sie uns zu gut. Und nicht, um uns zu stören oder einzuschränken. Immer geht's darum, dass Gott unser Leben vor dem bewahren will, das es zerstört. Und diese Ermahnung des Heiligen Geistes geschieht auf ganz unterschiedliche Weise. Durch das Wort der Bibel. Wir lesen die Bibel und mit einmal springt uns so ein Vers an und uns wird klar, den spricht Gott jetzt ganz persönlich zu mir. Oder durch die Predigt. Wir sitzen hier und haben den Eindruck, wow, das gilt jetzt mir. Da geht's gerade um mich. Oder durch die Stimme des Gewissens. Wo wir dann mit einmal merken, dass diese kleine störende Stimme in uns nach dieser Entscheidung eigentlich anspringt, das rote Lämpchen in uns angeht und diese eine Stimme nicht mehr aufhört, zu uns zu reden und zu sagen, das ist nicht richtig. Da musst du wieder eine Kurskorrektur vornehmen. Das kannst du so nicht weitermachen. Diese kleine, lästige Stimme des Heiligen Geistes, der über unser Gewissen dann in uns wirkt und redet. Und der Apostel Paulus, der schreibt mal im 1. Timotheusbrief, Kapitel 4, dass es Menschen geben wird, die vom Glauben abfallen. Und dann nennt er ein wesentliches Merkmal, wie es zu diesem Glaubensabfall kommt, weil das Menschen sind, die an ihrem Gewissen wie mit einem Brenneisen gehärtet sind. Das heißt, wenn man diese Stimme des Gewissens, durch die der Heilige Geist, durch die Gott zu uns redet, uns warnt, wenn wir auf die nicht hören, permanent nicht hören, sondern immer wieder auf die einschlagen und ignorieren, dann wird sie erst immer leiser und dann irgendwie hört sie ganz auf. Und dann sind wir Menschen, deren Gewissen nicht mehr funktioniert, die wir es totgeschlagen haben. Oder mit den Worten des Apostels Paulus, Menschen, die am Gewissen wie mit einem Brenneisen gehärtet sind, das nicht mehr reagiert. Und dann kommt es zum Abfall im Glauben. Es ist wichtig, dieses durch den Heiligen Geist erneuerte, in uns redende, wirkende Gewissen darauf zu hören. Ja, und dann geschieht die Ermahnung des Heiligen Geistes eben auch durch den Bruder oder die Schwester in der Gemeinde. Und das macht uns oft besondere Schwierigkeiten. Manchmal zu Recht. Weil nicht jedes Werkzeug des Heiligen Geistes auch in der Art und Weise immer so ganz vom Heiligen Geist erfüllt ist. Ja. Manchmal auch deshalb, weil wir natürlich immer aufgefordert bleiben, prüft alles. Wir übernehmen nicht irgendetwas, nur weil es von irgendjemand kommt, der auch eine gewisse Autorität hat. Es gilt, prüft alles. Und diese Prüfung darf niemals dadurch ausgehebelt werden, dass sich jemand vor uns hinstellt und sagt, so spricht der Herr. Da darfst du gar nicht mehr prüfen. Das sage ich dir jetzt im Namen des Herrn und das musst du machen. Ganz gefährliche Kiste. So nicht. Keiner herrscht über den anderen. Keiner kann sich erdreisten, einfach sich hinzustellen und dann mal zu sagen, so spricht der Herr und du sollst das und das machen. Immer bleibt, prüfet alles. Ja, also das mit der Ermahnung durch die Geschwister, das hat schon so seine Schwierigkeiten. Aber ehrlich, oft, vielleicht sogar meistens, besteht unser Problem doch nur darin, dass wir nicht hören wollen. Wir wollen nicht hören. Und deshalb, da wir schlecht sagen können, dass wir uns Gott selbst verweigern, erklären wir das Wort der Ermahnung einfach zu Menschenwort und ignorieren, dass der Heilige Geist selbst hier zu uns spricht. Wir wollen nicht hören, aber niemand stellt sich hin und sagt, nein Gott, ich will nicht auf dich hören. Das sagen wir so nicht. Das traut sich doch keiner. Also sagen wir es nicht, Gott, wir hören hier nicht auf dich, sondern wir sagen, ach, was du hier wieder gesagt hast, das war ja so lieblos. Und das ist ja so gesetzlich. Und überhaupt, bei mir macht der Heilige Geist das ganz anders. Ja? Da sagst du ja nur du. Und du bist sowieso gesetzlich. Und dann hebeln wir das aus. Dann sagen wir nicht mehr Nein Gott, sondern dann sagen wir nur Nein Holger. Das ist dieser Abwehrmechanismus, weil wir nicht hören wollen. Hier in unserem Text ermahnt uns der Heilige Geist durch Paulus, den Gefangenen im Herrn, den, der für sein Lebenszeugnis mit Christus hier sogar im Gefängnis sitzt, der den Glauben gehalten hat, für den, der weiß, dass selbst Gefängnis niemals bedeutet, in der Hand von Menschen zu sein, sondern immer in der Hand Jesu zu bleiben. Ingo hat das ja in Kapitel 3, Vers 1 schon uns eingehend wunderbar erklärt. Also hier ermahnt uns der Heilige Geist durch Paulus in apostolischer Vollmacht, in dem durch den Heiligen Geist inspirierten Wort der Bibel. Da müssen wir dann wenigstens nicht mehr prüfen. Das bleibt uns hier erspart. Denn wenn Paulus das redet, dann redet er es im Heiligen Geist. Dann ist das für uns verbindliches Wort Gottes. Da müssen wir nicht mehr prüfen. Da brauchen wir nur noch zu gehorchen. Für die Jahreslosung, prüfet alles, habe ich reingeschaut in den Begleittext der Herrnhuter Kirchenleitung, die das rausgegeben hat. Und die schreiben doch allen Ernstes, wenn Paulus sagt, prüfet alles, dann fordert er uns dazu auf, auch seinen Dienst, sein Werk und sein Wort als Apostel zu prüfen. Ha, nein, nein. Nirgends werden wir dazu aufgefordert, das apostolische Wort, das Wort der Bibel zu prüfen, ob es uns denn passt. Sondern das Wort der Bibel, das apostolische Wort, ist das Mittel, an dem und mit dem wir prüfen sollen, was hier in unserem Leben gerade ansteht und zu entscheiden ist. So rum. Nicht wir prüfen Gottes Wort, sondern Gottes Wort prüft uns. Wozu ermahnt uns der Heilige Geist hier durch den Apostel Paulus? Wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Das ist so ein wunderschöner, positiver Ansatz. Wir sollen uns bewusst machen, wozu Gott uns berufen hat. Und in diesem Bewusstsein sollen wir jetzt leben. Unsere Berufung sich in unserem Leben widerspiegeln lassen. Darum geht's, dass sich diese Berufung unseres Lebens in unserem Leben widerspiegelt. Darum ist es so wichtig, uns die immer wieder bewusst zu machen. Wozu bin ich eigentlich berufen? Und in diesem Bewusstsein dann auch zu leben, ganz konkret. Für würdig steht hier im Griechischen ein Wort, das wurde im Alltag dafür gebraucht, um auszudrücken, dass die zwei Seiten einer Waage ausgewogen sein sollen. Ja, da ist würdig quasi für die Waage im Gleichgewicht ausgewogen zu sein. Ja, dieses Gleichgewicht zwischen Berufung und unserem Leben werden wir in unserem Leben hier nie hinkriegen. Das weiß ich auch. Das schaffen wir nicht. Da bleiben wir immer meilenweit zurück. Aber wir sollen in diesem Bewusstsein leben, dass diese beiden Seiten, Berufung und Leben, eben zusammengehören. Dass wir uns nicht nur auf eine dieser Seiten werfen, sondern immer wissen, das gehört zusammen. Und im Leben soll sich eben unsere Berufung auch widerspiegeln. Im Folgenden wird dann ganz praktisch konkretisiert, was das bedeutet. Dabei gliedert sich unser erster Abschnitt, diese Verse 1 bis 16, in zwei Unterabschnitte. Die Verse 2 bis 6, da geht es um die Bewahrung der Einheit. Und die Verse 7 bis 16, da geht es um die Vielfalt in der Einheit. Fangen wir mit dem ersten Abschnitt an, die Verse 2 bis 6, die Bewahrung der Einheit. Wir lesen mal die Verse 2 und 3. Mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut, einander in Liebe ertragend. Befleißigt euch, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Die Einheit des Geistes brauchen wir nicht zu machen, aber wir sollen sie bewahren. Gott hat die Gemeinde als eine Einheit erschaffen, so wie der Körper des Menschen eine Einheit ist. Die Gemeinde ist der Leib des Christus und als solcher ist er eine geistliche Einheit, völlig unabhängig von jeder organisatorischen Einheit. Die Gemeinde ist eine organische Einheit im Heiligen Geist, keine organisatorische Einheit in der äußeren Gestalt. Es geht bei dieser Bewahrung der Einheit also nicht um äußere organisatorische Einheitsbestrebungen. Die sind meist vom Teufel und führen hinein in diese uns schon angekündigte Welteinheitsreligion des Antichristen. Das war ja der Clou im Dritten Reich. Da mussten dann die Gemeinden sich zu großen Einheiten organisatorisch zusammenschließen. Und dann hat man sie unter ein bestimmtes Haupt, unter eine bestimmte Leitung gestellt. Und die hat man ausgewechselt. Und von daher wurde dann alles unter Kontrolle genommen. Und wir sehen es auch heute immer wieder. Diese Abfalls- und Fehlentwicklungen in den Gemeinden, die beginnen immer wieder von oben. Da werden dann irgendwelche Beschlüsse gefasst, die mit dem Wort Gottes nicht mehr in Übereinstimmung stehen und dann wird das runtergebrochen und angeordnet für die ganzen Gemeinden drunter. Und oft ist es so, dass dann in den Ortsgemeinden gar keine eigene Verantwortung und Prüfungsbewusstsein vom Herrn anhand der Bibel mehr entsteht. Ich habe Gespräche geführt mit Gemeindeleitern über biblische Fragen, die sagen mir, das hat unsere Bundesleitung so gesagt und das machen wir so. Da wird überhaupt nicht mehr geprüft selber in der Schrift, sondern da wird nur noch das übernommen, was denn eben von der Bundesleitung dieser Vereinigung dann gesagt worden ist. Nein, nein, nein. Diese organisatorischen Einheitsbestrebungen, das ist nicht das, worum es hier geht. Es geht um die Bewahrung der inneren Einheit des Geistes. Und das hat überhaupt nichts mit organisatorischer Einheit und Zusammenschluss zu tun. Da dürfen Gemeinden gerne organisatorisch selbstständig sein. Ich denke, dass das in der endzeitlichen Entwicklung auch das Modell sein wird, auf das es immer mehr hinausläuft. Weil die großen Einheiten immer unter diesem Geheimnis der Gesetzlosigkeit und des Abfalls von der Leitungsstruktur her stehen. Der Leib des Christus als Gesamtheit aller aus dem Heiligen Geist neugezeugten Menschen. Dieser Leib des Christus zieht sich unsichtbar durch alle sichtbaren Gemeinden und Denominationen hindurch. Jede Ortsgemeinde hingegen, auch die Hasenheide, ist eine Durchmischung wiedergeborener und eben noch nicht wiedergeborener Menschen. Darum rufen wir ja immer wieder, Leute, macht doch euer Leben fest mit Jesus, weil es eben auch unter uns noch solche gibt, die diese wichtigste Entscheidung ihres Lebens noch nicht getroffen haben. Wie die Kirchengeschichte belegt, ist die Einheit des Geistes von Satan vielfach angefochten worden. Schon in der kleinsten Zelle will Satan die Einheit des Geistes zerstören oder zumindest beschädigen. In der Ehe, in der Familie, im Hauskreis, in der Gemeindeleitung, in der Ortsgemeinde. Immer ist das sein Ziel. Er will die Einheit des Geistes zerstören. Das griechische Wort für Teufel heißt der Diabolos. Das bedeutet, wörtlich übersetzt eigentlich, der Durcheinanderwerfer, der Zerwürfnisstiftende. Und sein Name ist Programm. Deshalb schreibt uns der Apostel Paulus in 1. Korinther 2, meine ich war es, wir sollen aufpassen, denn die Gedanken des Teufels sind uns doch nicht unbekannt. Wir wissen doch, was er will. Und darum ist es so wichtig, auch da, wo wir Meinungsunterschiede haben oder wo wir mit bestimmten konkreten Dingen Mühe haben beim anderen, uns diese Einheit des Geistes nicht vom Teufel zerstören zu lassen. Ganz wichtig für jede Gemeindeleitung, aber auch ganz wichtig für jede Ortsgemeinde. Das ist das, was der Teufel will, ein Keil zwischen die Geschwister zu treiben. Stattdessen, schreibt Paulus hier, sollen wir fleißig sein, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. So wie ein Band, ein Strauß Blumen oder eine Garbe Weizen zusammenbinden, so soll das Band des Friedens unsere Gemeinschaft zusammenbinden. Und Frieden heißt hier vor allem, man redet miteinander, nicht gegeneinander und nicht übereinander. Um diese Einheit des Geistes zu bewahren, braucht man dreifach Mut. Im Deutschen merken wir das. Demut, Sanftmut und Langmut. Dreimal Mut, den wir brauchen, wenn wir diese Einheit des Geistes bewahren wollen. Ohne Demut, ohne Sanftmut, ohne Langmut geht das nicht. Aber das sind keine Schwächen, sondern das sind Stärken, das ist Mut. Demut, Sanftmut, Langmut ist Mut. Und deshalb inspiriert Satan uns immer zum Gegenteil, zu Hochmut, zu Härte und zu Ungeduld. Und damit kann er die Einheit des Geistes zerstören, wenn wir uns über den Bruder überheben, ihn hart anfahren, die Geduld mit ihm verlieren. Dann ist die Einheit dahin. Deshalb werden wir aufgerufen, hier im Text einander in Liebe zu ertragen. Ertragt einander in Liebe. Das griechische Wort, das hier steht, meint nicht nur ein passiv erduldendes Tragen, sondern ein aktives Stützen, aufrecht nach oben halten. Also uns gegenseitig, auch in unseren Schwächen, aufrecht nach oben zu halten, zum Guten zu helfen, hochzuhalten und nicht draufzuschlagen und klein zu machen. Und das kann nur die Liebe Gottes in uns bewirken. Das ist nicht unser natürlicher Impuls. Und dabei ist noch etwas wichtig, was der Heilige Geist in diesem Text anspricht. Diese Liebe Gottes darf nie gegen die Wahrheit ausgespielt werden. Deshalb sagt Paulus in Vers 15, lasst uns wahrhaftig sein, wahr sein, in Liebe. Manche übersetzen, lasst uns die Wahrheit reden in Liebe. Andere übersetzen, lasst uns die Wahrheit festhalten in Liebe. Alles richtig. Es geht immer darum, dass Liebe und Wahrheit bei Gott nie Gegensätze sind, sondern immer zusammengehören und wir sie auch immer zusammenhalten sollten. Einheit des Geistes kann es immer nur innerhalb der Wahrheit des Evangeliums geben, nie außerhalb. Und das ist gerade für die vielen äußeren Einheitsbestrebungen unserer Zeit zwischen den Denominationen und den Religionen von so großer Bedeutung. Wer die Wahrheitsfrage um vermeintlicher Liebe willen ausklammert oder zurückstellt, der gibt damit nur Sünde und Verführung und letztlich dem Abfall von Gott und seinem Wort Raum. Damit helfen wir niemand. Aber auch umgekehrt gilt, wo wir ohne Liebe nur mit der Wahrheit um uns schlagen, gewinnen wir vielleicht eine Diskussion, aber wir verlieren den Bruder und zerstören die Einheit. Wahrheit festhalten. Jawohl, in Liebe. Beides. Nie eins ohne das andere. Ja, und wenn dann diese Einheit des Geistes, diese Gemeinschaft, diese Bruderschaft, diese Beziehung, wenn die dann eben beschädigt und zerstört ist, ja, dann sagt hier der Heilige Geist, es gibt ein Heilmittel gegen beschädigte und zerstörte Einheit. Vers 32. Vergebt einander. Wörtlich im Griechischen sogar, erweist einander Gnade, so wie auch Gott in Christus euch Gnade erwiesen hat. Ich habe so viel Gnade geschenkt bekommen von Gott. Und diese Gnade soll ich jetzt auch dem anderen, dem Bruder, der Schwester erweisen, der jetzt an mir in irgendeiner Weise schuldig geworden ist. Gnade erweisen. Nach diesen grundlegenden Gedanken, wie man die Einheit des Geistes bewahren kann, macht Paulus uns in den Versen 4 bis 6 dann bewusst, worin unsere Einheit eigentlich begründet ist. Er nennt 7 Merkmale unserer bestehenden Einheit, die wir uns bewusst machen sollen. Und diese 7 Merkmale, ja, es sind wieder 7, die Vollendungszahl. Diese 7 Merkmale entfaltet Paulus in einer dreigliedrigen Struktur. Immer 3 als Hinweis auf diese Trinität Gottes. 7 Merkmale in dreigliedriger Struktur. Schon das wieder ein wunderbarer Aufbau des Heiligen Geistes. Vers 4. Ein Leib, ein Geist, eine Hoffnung der Berufung. Das erinnert an Epheser 2, 11 bis 22. Mark hat das ja mit uns betrachtet, wo Paulus klar macht, dass es in dem Glauben an Jesus Christus eben keine Trennung zwischen Juden und Nationen mehr gibt. Dieses entscheidende Wort aus dem Apostelkonzil, Apostelgeschichte 15, 8, 9, wo Petrus in der Vollmacht des Heiligen Geistes sagt, Gott, der Herzenskenner, gab ihnen, den Nationenchristen, Zeugnis, indem er ihnen den Heiligen Geist gab, wie auch uns, den Juden. Und er machte keinen Unterschied, zwischen uns und ihnen, da er durch den Glauben ihre Herzen reinigte. Und Paulus greift das auf in 1. Korinther 12, Vers 13. In einem Geist sind wir alle zu einem Leib getauft worden. Es seien Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie. Alle sind wir mit einem Geist getränkt worden. Auch Paulus wendet sich also hier sehr klar gegen alle, die heute in dieser Heilszeit innerhalb der Gemeinde des Leibes Christi eben einen Unterschied zwischen Juden und Nationenchristen machen wollen. Zwar unterscheidet die Bibel in heilsgeschichtlicher Hinsicht sehr deutlich zwischen Israel und den Nationen, und diese Unterschiede bleiben auch bestehen. Aber die Erstlinge aus Israel bilden eben gemeinsam mit den Erstlingen aus den Nationen diesen einen Leib des Christus. Und sie haben, genau darauf legt hier der Heilige Geist auch Wert, sie haben ausdrücklich eine Hoffnung der Berufung. Wer hier also unterschiedliche Heilsgrundlagen oder unterschiedliche Hoffnungsgüter konstruiert, der zerstört die Einheit des Leibes Christi. Und das gilt auch für alle anderen Versuche, diesen einen Leib des Christus und diese eine gemeinsame Hoffnung der Berufung nach bestimmten Sonderkriterien aufzuspalten und Sondergruppen mit unterschiedlicher Heilsgrundlage und unterschiedlichem Hoffnungsgut zu bilden. Das ist aktuell kein Problem bei uns hier in der Gemeinde. Aber ich komme rum und sind Probleme in anderen Gemeinden. Vor allem auch große Probleme in Israel unter den messianischen Gläubigen, die sich dann auch fragen, ja, wohin gehören wir eigentlich, die wir jetzt an Jesus glauben, aber eigentlich Juden sind, sagt die Bibel ganz, ganz klar. Und da dürfen wir nicht diese heilsgeschichtliche Unterscheidung zwischen Israel und der Gemeinde weiter treiben, als die Bibel selbst es tut. Sonst zerstören wir die Einheit des Geistes. Nein, halten wir es ganz bewusst fest für alle, die heute aus dem Heiligen Geist von Neuem gezeugt worden sind, gilt, was Paulus hier in den Versen 4 bis 6 sagt, diese 7 Merkmale unserer geistlichen Einheit. Ein Leib, ein Geist, eine Hoffnung der Berufung, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Und bitte, das ist nicht die Wassertaufe, die kann keinen geistlichen Stand begründen, sondern das ist diese Geistestaufe, von der Paulus in 1. Korinther 12 spricht, durch einen Geist getauft zu einem Leib. Und dann als letztes, ein Gott und Vater aller, der über allen und durch alle und in allen ist. Und das wollen wir nicht vergessen. Uns diese 7 einheitsbegründenden Merkmale des Geistes ganz bewusst machen und sie bewahren. Und damit die Einheit des Geistes bewahren. Einheit bedeutet aber nicht Gleichmacherei. Und deshalb folgt jetzt in den Versen 7 bis 16 die Vielfalt in der Einheit. Vers 7. Jedem Einzelnen von uns aber ist die Gnade nach dem Maß der Gabe Christi gegeben worden. Es geht um die Vielfalt in der Einheit. Und da sind es eben sehr unterschiedliche Glieder mit sehr unterschiedlichen Funktionen, die diesen einen Leib des Christus bilden. Und das will respektiert und auch positiv genutzt sein. Wenn Paulus hier von Gnade spricht, dann meint er nicht die Erlösungsgnade, die uns allen gleichermaßen geschenkt worden ist, sondern er meint damit die Dienstgnade. Ja, an anderen Stellen nennt er es die Gnadengabe. Dienstgnade, Gnadengabe, darum geht es hier. Und jetzt der Hammer. Jedem Einzelnen von uns ist ein bestimmtes Maß an Dienstgnade gegeben worden. Jeder Einzelne von uns hat also im Leib des Christus bestimmte Aufgaben zu erfüllen. Denn zu diesem Zweck hat Christus jedem Einzelnen ein bestimmtes Maß an Dienstgnade zugemessen. Nochmal, jedem Einzelnen von uns ausnahmslos. Und das deckt sich mit der Aussage in Vers 16. Aus ihm, dem Haupt Christus, wird der ganze Leib zusammengefügt und verbunden durch jedes der Unterstützung dienende Gelenk. Und jetzt Achtung, entsprechend der Wirksamkeit nach dem Maß jedes einzelnen Teils. Das Wachstum des Leibes geschieht also entsprechend der Wirksamkeit nach dem Maß jedes einzelnen Teils. Und das sollten wir uns bewusst machen. Wenn wir nicht bereit sind, uns in die Gemeinde einzubringen, sondern nur ein Konsumentendasein fristen, dann wird der Leib in seinem Wachstum behindert. Und andere Glieder müssen Aufgaben übernehmen, für die sie eigentlich nicht gedacht sind. Kennen wir auch hier, wenn meine Hand oder ein Finger, wenn da irgendwas kaputt ist und seinen Job nicht machen kann, dann muss irgendeine andere Glied von mir, andere Hand, andere Finger, müssen dann diese Aufgabe übernehmen. Und wer keine Arme mehr hat, bei dem müssen die Beine mit einmal Dinge tun, für die Beine eigentlich gar nicht bestimmt sind. Und es ist auch im Leib des Christus, darum sind doch Einzelne in der Gemeinde total überlastet, weil sie nämlich viele andere Dinge noch mitmachen müssen, für die eigentlich andere vom Herrn aus berufen wären, wenn sie nur ihre Stellung einnehmen würden. Jede Ortsgemeinde ist ein Bauabschnitt des Leibes Christi. Und deshalb gilt das, was für den Leib Christi gesagt wird, runtergebrochen, eben hier auch für die Ortsgemeinde. Hier in der Ortsgemeinde wird mein Leben als Glied am Leib des Christus konkret. Nicht nur im Kopf, konkret im Leben, im Dienst. Und auch die Ortsgemeinde kann nur in dem Maß wachsen, wie es der Wirksamkeit jedes Einzelnen entspricht. Wir lesen, durch jedes einzelne Glied wird der Leib zusammengefügt und verbunden. Zusammengefügt und verbunden. Also im Leib herrscht ein Höchstmaß an Verbindlichkeit. Verbindlichkeit. Ein Schlüsselwort für das Wachstum des Leibes. Ein Schlüsselwort für das Leben in einer Ortsgemeinde. Doch gerade an Verbindlichkeit fehlt es in unseren Tagen so sehr. In der Gesellschaft sowieso. Deshalb ist das Modell Ehe auch gesellschaftlich so aus der Mode gekommen. Wir sind so geprägt heute. Man möchte unverbindlich bleiben. Keine Bindung, keine Verpflichtung. Heute so, morgen anders. Wir wollen uns nicht festlegen lassen. Unsere Freiheit behalten. Machen können, was wir gerade wollen. In der Welt ist das normal. Aber die Norm im Leib Christi ist eine andere. Christus hat sich auf uns festgelegt, auf ewig in einem Leib mit uns verbunden. Christus ist das höchste Maß an Verbindlichkeit mit uns eingegangen. Und diese Verbindlichkeit geht vom Haupt aus und will alle Glieder des Leibes in diese Verbindlichkeit mit hineinnehmen. Nur so kann der Leib wachsen. Verbindlichkeit. Die Ehe, Gemeinde ist keine Ehe ohne Trauschein. Die Gemeinde ist auch kein Restaurant, wo man ab und zu mal hingeht, sich auf der Speisekarte was Leckeres aussucht und dann wieder geht. Bis irgendwann mal. Der Leib Christi ist die Darstellung des höchsten Maßes an Verbindlichkeit, den es auf dieser Welt gibt. Und konkret gelebt und dargestellt wird das in einer Ortsgemeinde. Deshalb heißt Gemeinde eigentlich Aufbruch in die Verbindlichkeit. Und in besonderer Weise manifestiert sich jetzt diese Vielfalt in der Einheit, in der breiten Palette der Gnadengaben, wird uns beschrieben in 1. Korinther 12, in Römer 12. Hier in unserem Text, Epheser 4, 11, werden nur 5 zentrale Dienstgnaden genannt. Er hat die einen als Apostel gegeben, andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer. Also für das Wachstum des Leibes braucht es den grundlegenden Dienst der Apostel und Propheten, Epheser 2, 20 hatten wir auch schon, und den begleitenden Dienst der Evangelisten, Hirten und Lehrer. So braucht jede Ortsgemeinde Prophetie, Evangelisation, Seelsorge und Lehre. Ja, und mit welchem Ziel schenkt Gott uns diese Dienstgaben? Vers 12. Zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi. Also die Absicht Gottes lautet Ausrüstung, Zurüstung, Zurechtbringung. Hier steht im Griechischen ein Wort, das in der Medizin von der Einrenkung der Glieder gebraucht wird. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal beim Orthopäden, beim Chiropraktiker das erlebt habt. Da blockiert was in euch. Und dann wird das eingerenkt, damit das wieder funktionsfähig wird. Ja? Und dieses Zurüsten, dieses Einrenken ist kein Selbstzweck für das persönliche Wohlbefinden geistlich, sondern soll jeden Einzelnen von uns befähigen und hineinführen in das Werk des Dienstes zur Auferbauung dieses Leibes Christi. Lassen wir uns da doch mit hineinnehmen. Es ist ein Privileg, am Leib des Christus mitwirken zu dürfen. Und wenn wir von Wachstum des Leibes sprechen, dann ist das nicht nur quantitativ, sondern vor allem auch qualitativ gemeint. Wir sollen nach Vers 13 hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zur vollen Mannesreife, zum Vollmaß des Wuchses, der Fülle Christi. Vers 14, wir sollen nicht mehr Unmündige sein, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre. Heute so, morgen so, da kommt was und wir immer mal rechts, mal links, mal oben, mal unten. Nein. Und wir sehen an diesen Versen 13, 14, die hier folgen, Wachstum definiert sich biblisch nicht in erster Linie an Zahlen, sondern an geistlicher Reife. Und deshalb brauchen wir gesunde Lehre. Deshalb machen wir diese Bibelstudien rein. Doch klar, auch das Hinzukommen neuer Glieder ist wichtig für das Wachstum des Leibes. Und dafür braucht es den Dienst der Evangelisation und der Mission. Dafür braucht es aber eben auch unser persönliches Glaubenszeugnis. Deshalb machen wir ein Seminar Rede und Antwort, um uns hier zu schulen. Weil das natürlich auch, nicht primär, aber auch zum Wachstum des Leibes dazugehört. Bis das letzte Glied zum Leib des Christus hinzugetan ist, nach Römer 11, 25, und der Herr dann seinen vollständigen Leib in der Entrückung zu sich holen kann, wenn der letzte hinzugetan worden ist. Also, der Leib des Christus als Tempel Gottes ist das größte Bauprojekt aller Zeiten. Und Gott hat uns dazu berufen, ein Teil davon zu sein, ein Glied am Leib. Und dieser Berufung Gottes wollen wir unser ganzes Leben weihen. Verbindlich, treu, mit großer Freude und aller Kraft. Wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Amen. Wir wollen uns zum Gebet erheben. Herr Jesus Christus, wir beten dich an. Du bist unser Haupt, unser Herr. Und du nimmst uns hinein mit in deinen Leib. Und wir haben ja schon gestaunt, dass wir deine Fülle, deine Vollständigkeit sein dürfen. Dass du uns als Leib gebrauchen möchtest in all dem, was du noch in deiner Schöpfung tun willst, Herr. Da nimmst du uns hinein und das fängt heute in einer Ortsgemeinde an. Und danke, dass du das im Epheserbrief so wunderbar darstellst, dass du uns erst zeigst, was du uns alles geschenkt hast, wie großartig unsere Berufung ist und uns aber dann auch hineinführen möchtest, in dieser Berufung würdig zu leben, unseren Platz auszufüllen, wirklich auch im Dienst in deinem Leib, an deinem Leib, auch in der Ortsgemeinde, damit dieser Leib wachsen kann, Herr. Immer mehr. Herr, und dafür hast du nach deiner Auferstehung und Himmelfahrt uns Gaben gegeben, weil du alles wieder in allen erfüllen und wirken möchtest. Und Herr, dafür danken wir dir und möchten uns das auch klar machen, dass das wirklich auch jedem Einzelnen von uns gilt. Dass du jedem Einzelnen von uns so eine Dienstgnade geschenkt hast, damit wir mitwirken am Wachstum deines Leibes. Herr, so schenke uns Verbindlichkeit, Treue, Mut, Freude, uns hier mit hineinziehen zu lassen in dieses größte Wachstums- und Bauprojekt aller Zeiten. Danke, Herr, wir beten dich an. Amen. Was ich heute nicht gemacht habe am Text, werden wir dann kommenden Mittwoch noch vertiefen.